Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon der 1. März 2021 und dieser Podcast heißt Stabil durch den Wandel. Guten Morgen, Herr Popp.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Herrmann. Ein wunderbarer sonniger Tag begrüßt uns. Die Sonne steht am blauen Himmel. Der See liegt strahlend vor uns, ein wunderbarer Wintertag, also minus 4 Grad und wir erwarten heute den ganzen Tag eine solche schöne Atmosphäre.
Das hast du so schön gesagt. Man sieht sogar auf dem Silbersee silberglitzernde Krönchen schimmern bis hier zu uns her. Und das sieht aus nach Lebendigkeit.
Ja, und es changiert wie verrückt in allen Farben und Formen. Und wir sind wirklich happy, dass wir hier sind.
Ja, sprach der Schatz am Silbersee. Wir fangen heute wieder an. Eine crazy week liegt wieder vor uns. Wir befinden uns in bewegten Zeiten. Es sind jetzt zwei neue linken Parteichefinnen gewählt worden. Die Namen kann man sich so schwer merken, weil die alle irgendwie immer doppelt und dreifach sind. Susanne Hennig will so oder so ähnlich. Ist das nicht die Dame gewesen, die dem damals in Thüringen gewählten FDP-Politiker die Blumen vor die Füße geschmissen hatte?
Ja, eine ganz niveauvolle Geste einer hervorragenden Politikerin, wie wir hier feststellen können, nachdem ein Ministerpräsident in Thüringen ganz normal gewählt war. Übrigens ohne besondere Vorkommnisse, wenn man sich das Ganze mal ansieht. Und dann hat diese Dame, die heutige Grünen-Chefin, ihm dann zur Überreichung dann der Gratulation die Blumen vor die Füße geworfen. Also schon eine Unsitte. Aber nun muss man ja dazu sagen, dass Frau Merkel ja eine besondere Vorstellung von Demokratie hat und hat gesagt, Moment mal, das Ergebnis ist nicht in Ordnung. Die müssen nochmal wählen. Und dann hat man das Ganze eben rückgängig gemacht, die Wahlen. Wie damals im Vertrag von Lissabon, als die Iren sich gegen die europäische Verfassung ausgesprochen hatte und auch Frau Merkel sagte, das geht gar nicht, dann müssen die Iren nochmal wählen. Das ist eben das Verständnis der Demokratie unserer Bundeskanzlerin.
Das hast du immer noch nicht verdaut, ne?
Nein, weil das absurd war. Und dann hat man nämlich die europäische Verfassung umbenannt in einem Vertrag von Lissabon, ein paar Kommatas umgesetzt und ein paar Leertasten verändert. Damit war es ein anderer Text. Und dasselbe Ding wurde dann mit einer medialen Gewalt durchgesetzt, nachdem man dann Hunderte von Millionen in die Werbung gesteckt hat. Und dann waren die Leute sturmreif geschossen und haben dann auch ordentlich das abgesegnet, was die Herrschaft möchte.
Ja, also Frau Merkel und die Linke, das scheint eine gute Verbindung zu sein, könnte unter anderem daran liegen, dass Frau Merkel ja selber eine SED-Partei-Vergangenheit hat. Und man kann ja auch sehr schwer auf Dauer gleich mehreren Herren dienen. Aber diese beiden Damen, ich sage jetzt nochmal den Namen, also Janine Wissler und Susanne Hennig-Welso. Welsow, Welso, hinten OW, keine Ahnung. Und die haben aber auch gar nicht, also während Frau Merkel offenbar sehr bereitwillig auf die Forderungen der Linken eingeht, haben die Linken das eher nicht vor. Jedenfalls nicht diese beiden streitbaren Damen, die jetzt also die neue linke Spitze Deutschlands darstellen, über die übrigens die Welt geschrieben hat, oder zitiert hat, die neue linke Spitze sei eine toxische Mischung. Diese Worte kamen wohl auch aus der CDU in Thüringen. Und man dürfe es dieser toxischen Mischung, so die Thüringer CDU, nicht gestatten, ins Herz der Gesellschaft vorzudringen. Das hat Generalsekretär Christian Herrgott am Samstag nach der Wahl geäußert und mit ihnen habe die Partei eine radikale Doppelspitze gewählt. Das Duo mag über den Weg uneins sein, sagte Herrgott, ist auch ein toller Name, über das Ziel nicht und das heißt Systemwechsel hin zu einem neuen Sozialismus. Und ja, Susanne Hennig-Welso, das ist die Dame mit den stürmischen Blumen, die bei dem FDP-Politiker vor den Füßen gelandet sind. Die ist ja eine der Architektinnen des rot-rot-grünen Regierungsbündnisses und die war also schon mit einer ziemlichen Mehrheit gewählt worden, 379 von 536 abgegebenen Stimmen. Also man ist offenbar damit sehr zufrieden. Die Damen haben auf jeden Fall geäußert, dass sie nicht mit der CDU zusammenarbeiten wollen. Im Gegenteil, das Ziel ist, diese zu verdrängen. Und auch Frau Hennig-Welsow ist ja so in einigen als extremistisch zum Teil eingestuften Links-, zum Teil auch gewalttätigen Gruppierungen mit organisiert bzw. angeschlossen bzw. sympathisiert. Und da darf man sich, glaube ich, warm anziehen.
Ja, und die Dame, die du gerade als Architektin bezeichnet hast, da bin ich nicht so mit einverstanden mit dem Begriff Architekt, denn Architekten verstehen etwas von Architektur und auch von Statik und von Stabilität, denn das ist gerade in der Architektur eine wichtige Grundlage, damit ein Haus zum Beispiel nicht zusammenbricht. Mir kommt das Ganze, nachdem ich einige ihrer Äußerungen in irgendwelchen Interviews gesehen habe oder in irgendwelchen Talkshows vor, als ob es eher mehr ein Durchwurstelpragmatismus ist. Eine Dame, die das ausführt, was andere offenbar in irgendeiner Form ihr ins Ohr flüstern, und das gibt sie irgendwie weiter. Also das Ganze erscheint mir schon sehr komisch, und mich erinnert diese Spur, die hier gezogen wird in eine ganz bestimmte Richtung, auch der Begriff Sozialismus, der hier ja international, nicht national angelegt sein soll. Das merken wir ja ganz deutlich. Diese gesamte Welt bewegt sich ja in dieselbe Richtung. Und wenn man hier das Reimen der Geschichte, nicht die Wiederholung, sondern das Reimen nach Mark Twain, der hat das mal so genannt, hier zugrunde legt, dann kommen Erinnerungen an die Weimarer Republik auf. Das muss ich hier ganz offen sagen. Aber da kann jeder selber hinterkommen, wenn er sich mit der Geschichte der 20er Jahre mal beschäftigt im letzten Jahrhundert und dann auch vor allem vor Augen hat, was daraus resultierte.
Ja, auf jeden Fall geht es weiter stramm nach links. Und also ich denke, dass die deutsche Bundeskanzlerin Frau Merkel sich darüber freuen wird. Allerdings, du hast sie jetzt die Dame genannt, Andreas. Du meinst das ja wahrscheinlich gut. Und es gibt Frauen, die freuen sich auch über eine solche Bezeichnung. Ich denke, sie wird das eher als eine Beleidigung empfinden.
Als Dame bezeichnet zu werden, inwiefern?
Ja, weil das natürlich einfach irgendwie rassistisch ist und so gar nicht passend.
Aber geschlechtslos ist sie, glaube ich, nicht. Oder?
Keine Ahnung.
Also für mich gibt es noch Damen und Herren. Also ich meine, oder ist das jetzt auch verboten? Denn dann wäre das ja eine Diskriminierung wiederum gegen Männer und Frauen, die es ja auch geben soll. Oder sind die jetzt abgeschafft worden und ersetzt worden in geschlechtslos? Ich denke, die werden noch dazu erkannt, nicht anstatt.
Geschlechtslos gibt's gar nicht, mein Lieber. Also es gibt eine ewig lange Liste mit dutzenden Positionen, welche Form von Geschlechtern beziehungsweise Gendern es gibt. Und ich glaube, geschlechtslos ist gar nicht dabei. Vielleicht doch, ich weiß es nicht.
Gut, ich weiß nicht, ob ich mich outen muss, aber ich bin zum Beispiel hetero, und das ist wahrscheinlich eine Minderheit mittlerweile in Deutschland zumindest, geben das einem die Pressemeldungen so, oder suggerieren es zumindest.
Also du solltest das nicht so kompliziert ausdrücken, weil hetero ist ein Begriff, der jetzt so selten vorkommt in irgendwelchen Berichterstattungen. Es gibt viele Transgender-Ausdrücke, aber hetero, das musst du, glaube ich, immer noch dazu erklären. Diesen Begriff kennt man nicht mehr.
Gut, straight heißt es im Englischen. Also für mich ist das alles noch der normale Vorgang und der normale Zustand. Und den finde ich auch völlig in Ordnung. Und ich möchte mir das auch nicht nehmen lassen, auch wenn ich zu einer Minderheit gehören sollte.
Nein, du gehörst nicht zu einer Minderheit. Jedenfalls in einem anderen Punkt nicht, weil es gibt ja derzeit noch viel zu viele aus Sicht von den Linken und den Grünen, also gerade aus diesen Reihen, viel zu viele weiße alte Männer.
Oh ja, da gehöre ich ja nun auch mit dazu. Ich glaube, ich werde meine Haare wieder ganz dunkel färben lassen.
Nein, die sind ja dunkel. Du lässt sie ja immer hell färben, also gräulich.
Genau, dann lasse ich sie schwarz rauswachsen.
So machen wir es jetzt. Das haben wir jetzt geklärt, Andreas. Ja, das Weltwirtschaftsforum, das ja unsere Zukunft durch das Sprachrohr Klaus Schwab schon vor Jahren eigentlich vorausgesagt hat. Und wenn man genauer die Aussagen betrachtet, die da schon seit Jahren geäußert werden, hätte man eigentlich hellhörig werden können, wenn man das Ganze ernster genommen hätte. Heute wissen wir, die Dinge laufen, wie sie geplant sind. Die Mikrobe funktioniert. Man hat weltweit einen Shutdown gemacht. Aber ich würde mal inzwischen sagen, somit die härtesten Lockdowns laufen derzeit in Deutschland. Und das WEF hat ja auch angekündigt, dass also ja leider mit dieser Mikrobe nun verbunden sein wird, weltweit ein Finanzcrash, weltweit das Zusammenbrechen der Wirtschaft, weltweit Millionen und Milliarden von Hungernden und weltweit eine schwere Depression. Und weltweit müsste ein Great Reset gezogen werden. Und dieses Wort mag man jetzt nicht mehr, sondern jetzt heißt das wie Better Build, Build Better Back. Build Better.
Build Better, ne?
Sag du mal.
Back Build Better, glaube ich.
Sag mal dreimal hintereinander.
Back Build Better, Back Build Better, Back Build Better.
Boah, du bist richtig gut. Das hätte ich jetzt nicht gekonnt. Also auf jeden Fall, das soll jetzt den Great Reset ersetzen. Und es soll also... Wie denn nun?
Ich glaube, Build Back Better.
Andreas.
Es ist aber wirklich so, es sind alles so kranke Begriffe, die muss man auch nicht wirklich lernen.
Also hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass du dich da ein bisschen besser vorbereitet hättest. Und dieses Weltwirtschaftsforum hat also den Lockdown jetzt auf Twitter gefeiert. Und da haben sie, so heißt es auf einigen Portalen, einen Fehler gemacht, aber andere sagen, die haben keinen Fehler gemacht, sondern das ist absolut anvisiert worden, nämlich die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die sagen, der Tweet, den das WEF bei Twitter gepostet hat, der ist dann wieder zurückgezogen nach Protesten, zurückgezogen worden. Und zwar haben die Folgendes getwittert: Lockdowns verbessern in aller Stille Städte auf der ganzen Welt. Ich wiederhole nochmal: Lockdowns verbessern in aller Stille Städte auf der ganzen Welt. Klingt für mich derart widerlich zynisch, dass ich es gar nicht mehr anders ausdrücken kann.
Ja, das ist wirklich diskriminierend und ist unglaublich abwertend gegenüber den Menschen. Hier sitzen offenbar Personen in einer Blase, gut gebettet in ihren gigantischen Summen eingekleidet und können sich gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die schlicht und ergreifend Not verspüren und Angst vor wirklichen finanziellen Zusammenbrüchen haben und auch tatsächlich in ihrer Einsamkeit kaputt gehen und so weiter. Das können die sich gar nicht vorstellen. Aber Jean-Claude Juncker, der hat das damals schon gesagt, der ehemalige EU-Ratspräsident, der sagte, wir setzen bestimmte Dinge ein und gehen einfach mal, also wir sagen was ganz Furchtbares, was wir machen wollen, Gesetzestexte oder sonstige Veränderungen.
Wir setzen das in die Welt.
Wir setzen es in die Welt und warten, wie die Menschen reagieren. Und oft reagieren sie nicht und dann wird es übernommen und dann gehen sie wieder einen Schritt weiter. Also ich glaube, das sind sehr bewusste Tests, um festzustellen, ist das Volk jetzt bereits weltweit schon so sturmreif geschossen, wie wir es vorhaben, oder müssen wir noch ein bisschen warten? Das sind so kleine, ich sage mal, Indikatoren. Das ist so das Lackmuspapier oder das Phenolphthalein für die Chemiker, dass man mal feststellen kann, wie reagieren die Menschen jetzt darauf und ist es jetzt rot oder ist es jetzt schwarz und ist es noch zu schwarz? Wir müssen noch warten, bis es roter wird und rot und schwarz zusammen wird ja nachher braun und wir warten mal ab, in welche Richtung sich das Lackmuspapier verfärbt.
Also Herr Popp, ich darf doch bitten, ja? Also auf jeden Fall nochmal, damit niemand das vergisst, was der WEF gepostet hat: Lockdowns verbessern in aller Stille Städte auf der ganzen Welt. Ja, und dann haben sie, als natürlich Proteste eingetreten sind, geschrieben, wir löschen diesen Tweet. Lockdowns verbessern nicht in aller Stille Städte auf der ganzen Welt. Sie sind jedoch ein wichtiger Bestandteil der Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf Covid-19. So, da waren dann einige Twitter-User richtig sauer, schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zum Beispiel wurde gepostet: Sie haben bewiesen, dass die Verschwörungstheoretiker richtig liegen mit ihrer Aussage, wonach sie wahnsinnig sind. Ja, und andere schreiben: Erzählen Sie das den Familien, deren Angehörigen gestorben an Krebs oder Herzerkrankungen sind, weil Lockdown bedeutete, dass ihre OPs abgesagt oder falsch diagnostiziert wurden. Oder deren Kinder Selbstmord begangen hatten, weil ihr Leben hoffnungslos und bedeutungslos wurde. Ja, und Wieder jemand anderer sagt, löscht euren Account, sagt die Konferenzen ab, die Erde ist nicht unser Gefängnis und ihr seid nicht unsere Wächter. Ja, es ist aber, glaube ich, tatsächlich ein Fehler, wenn man glaubt, dass das ein Versehen war beim WEF. Offenbar, so sagen die deutschen Wirtschaftsnachrichten, wollten die Masterminds des WEF mal schauen, wie die Gesamtstimmung angesichts des Lockdowns ist. Und der Tweet war offenbar taktischer Natur. Denn nun hat das WEF oder der WEF, nee, das Forum, das WEF, die Möglichkeit, die öffentliche Stimmung einzuschätzen, um gegebenenfalls ja auch ein paar kleine Abänderungen im Zusammenhang mit Great Reset vorzunehmen, die das WEF ja auch selbst so nennt. Also denkbar sind vielleicht Änderungen bei der globalen Lockdown-Politik. Und da muss man wirklich sagen, da gibt es ja jetzt offenbar schon wieder Bewegungen, Andreas. Also man redet darüber, ja, das hat sich jetzt totgelaufen und wir werden, aber wir kommen da gleich noch zu. Wir werden da jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen öffnen. Kann natürlich auch sein, dass das weiterhin zu der zermürbenden Salamitaktik gehört.
Naja, die Leute sind ja schon glücklich, wenn sie draußen irgendwann wieder rumlaufen können durch einen Wald ohne Maske und werden dann irgendwann es als völlige Befreiung empfinden, wenn sie dann mit einer Maske in ein Restaurant sitzen, reingehen dürfen und dürfen dann ohne Maske zumindest essen. Wir dürfen nicht vergessen, was war eigentlich vor 2020? Wie war die Welt 2019? Und ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass es mal irgendwann so etwas wie eine Freiheit gab. Und wenn wir mal ganz genau darauf zurücksehen, auf diese Zeit, nämlich zwischen 2015 und 2020, als Frau Merkel die Grenzen öffnete und plötzlich eine wirkliche große allgemeine Angst auftrat, was die Sicherung der Grenzen in Deutschland anpackte und die Situation, die Köln bei Silvesternacht mit den Menschen, mit den Frauen gegenüber, all diese Dinge, die waren schon als ganz schlimme Grundsituation in Deutschland empfunden worden, aus meiner Sicht übrigens auch zu Recht. Und ich hatte in meinen Seminaren immer wieder gesagt, glaubt mir eins, Sie haben immer noch irgendwelche Pfeile in Köcher, die sie schießen können. Und das passiert jetzt durch diese Corona-Geschichte, das heißt eigentlich durch die Lockdown-Geschichte. Die Corona sehe ich da gar nicht für verantwortlich. Und man weiß nicht, wie viele Pfeile noch im Köcher sind. Wir dürfen eines nicht, das ist vergessen. Und wenn wir nicht mehr wissen, wie Freiheit sich anfühlt, und das war schon gar nicht richtig frei, was wir vorher empfunden haben. Und wir jetzt dankbar sind, dass wir ohne Maske vielleicht sogar irgendwann alleine im Auto sitzen dürfen. Dann haben wir wirklich verloren, wenn wir da nicht drauf aufpassen.
Ich finde interessant, dass es jetzt wirklich, wie zwar zu allen Zeiten in der Geschichte der Menschheit, aber jetzt weltweit gleichzeitig um das Thema verlorene Freiheit geht. Und viele Menschen haben sich im Laufe der zurückliegenden Jahrhunderte und Jahrtausende, also einschließlich griechischen Philosophen wie Aristoteles oder Platon oder so, Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich Freiheit? Und die Definition fällt natürlich sehr unterschiedlich aus. Wie würdest du denn Freiheit beschreiben wollen?
Naja, Aristoteles und Platon sind da natürlich hervorragende Vorlagen. Man muss dazu wissen, dass Aristoteles ja selbst gar nichts verfasst hat, sondern Platon eben halt die ganzen Aussagen verfasst hat. Und er hat vor allem eines gesagt, dass die Demokratie eine Grundlage der Diktatur ist. Das hat er sehr deutlich erkannt. Und Demokratie immer zur Tyrannei führt. Das geht schon auf Platon zurück. Freiheit bedeutet für mich eine föderale Struktur. Jeder Mensch muss das Maximum an Freiheit über sich selbst haben. So sind übrigens die demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Übrigens, wir befinden uns ja gar nicht in einer Demokratie, sondern in einer Republik. Der Begriff Demokratie, den findet man im gesamten Grundgesetz überhaupt nicht, sondern nur demokratische Prinzipien im Rahmen einer Republik. Das ist ein Gegenteil der eigentlichen Demokratie. Naja, und die sagt trotzdem, der Föderalismus sagt, nämlich die Subsidiarität. Das bedeutet, das Subjekt, der Mensch, muss die maximale Freiheit, Entscheidungsfreiheit über sich selbst haben. Und das ist eine wichtige Grundlage für Freiheit. Und nur dann, wenn er nicht mehr in der Lage ist, bestimmte Dinge für sich zu entscheiden, eine übergeordnete übergeordnete Instanz wie die Politik, Gemeindeebene, Landesebene, Bundesebene, EU-Ebene, dafür noch bestimmte Grundlagen in der Entscheidung haben sollte. Aber nur unter diesen Bedingungen. Wir haben aber genau eine andere Richtung. Wir haben eine Diktatur von oben nach unten, dass der oberste Boss der Republik beispielsweise oder der sogar nicht Regierungsorganisation, sogar oberhalb der gesamten Weltregierungen ein Diktat von oben nach unten führen. Und das ist eine Frage, die vor allem damit zusammenhängt mit der Privatisierung. Es gibt keine hoheitlichen Rechte mehr. Das heißt, Privare bedeutet berauben. Und wenn beispielsweise sich unglaublich viel Macht konzentriert auf ganz wenige durch Kapital, durch Geld, durch Eigentum, dann führt das zur Einschränkung der Freiheit bis zum kompletten Verlust der Freiheit. Hier müssen wir alle umdenken, vor allem auch die klassischen Modelle Kapitalismus, Sozialismus, Voluntarismus, Kommunitarismus und was es da alles gibt. Diese Dinge müssen neu geordnet werden.
Das war jetzt eine echte Politikerantwort. Ich wollte gar nicht Voluntarismus, Kommunismus, Sozialismus von dir hören, sondern von dir als freiem Menschen. Wie definierst du Freiheit?
Die Freiheit muss dort aufhören, wo ich andere Menschen in ihrer Freiheit einschränke. Und damit ist eigentlich die Politik schon passé, denn die schränkt ständig meine Freiheit ein im Interesse ihrer eigenen Freiheit, nämlich ihr Leben dort zu führen auf Kosten der Allgemeinheit. Und das ist keine politische Antwort. Wir müssen bloß eben sehen, dass wir uns in diesen Paradigmen bewegen. Freiheit bedeutet, ich möchte frei entscheiden, wann ich rausgehe, dass ich eine Maske trage oder nicht, ob ich geimpft werde oder nicht. Und jeder muss für sich selbst diese Entscheidung treffen. Und ich möchte auch, dass jeder sich impfen lassen kann, wenn er das unbedingt möchte. Ich möchte es zum Beispiel nicht.
Ja, also es gibt noch andere Begrifflichkeiten von Freiheit. So mein, falls dich das interessiert, meine Vorstellung von Freiheit ist zum Beispiel, die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze endlich zu kennen, um auf dieser Basis im Sinne des Schöpfers zu leben. Weil damit kann ich dann das größtmögliche Maß an wirklicher Freiheit, auch an geistiger Freiheit, erreichen. Denn die Gesetze schließen ja alles ein, was wir kennen, zum Beispiel von Jesus, dem Gottessohn, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das heißt, füge ihm nicht etwas zu, was du nicht auch nicht aushalten möchtest. Und versuche, den Zustand herzustellen, dass die Menschen dich so behandeln, wie du behandelt werden möchtest, was aber nur dann funktioniert, wenn du sie ebenfalls in Respekt und Wertschätzung behandelst.
Natürlich, das ist natürlich die freiheitliche Entscheidung, die man fällen sollte, um richtig in der Schöpfung zu stehen. Aber hier geht es nicht um die Freiheit selbst aus meiner Sicht, sondern die Entscheidung, richtig oder unrichtig zu stehen. Wir haben ja sogar die Freiheit, uns für das Unrichtige und das Falsche zu entscheiden. Und das ist die Freiheit, die auch aus meiner Sicht korrekt ist, aber auch mein Ziel wäre natürlich, dass wir eines im Rahmen anerkennen, nämlich die Rahmenbedingungen der Schöpfungsarchitektur, in der wir uns richtig bewegen. Und dann ergibt sich die Freiheit übrigens von ganz allein, weil sie sich nämlich logisch ableiten lässt.
Und ganz zum Schluss dieses kleinen philosophischen Komplexes möchte ich doch noch mal eine Frage stellen auf eine Aussage hin, die du gerade getan hast. Und ich spüre schon jetzt in meinen Fingerspitzen, dass da ganz viele Mails kommen, die nachfragen, was meint Andreas Popp damit, wenn du sagst, Platon und Aristoteles seien mehr oder weniger ein und dieselbe Person.
Nein, das habe ich nicht gemeint. Also Platon war ein Schüler von Sokrates und Sokrates hatte nichts geschrieben. Und der Platon, der bei Sokrates lernte, hat letztlich vieles aufgeschrieben, was auch unter seinem Namen gelaufen ist, aber letztendlich auch von Sokrates entstand. Und Aristoteles ist wiederum eine ganz andere Person und natürlich nicht überein. Kam das so rüber, als ich gesagt hätte, dass das eine Person wäre? Dann war das ein Fehler und ich bin froh, dass wir das aufklären konnten.
Ja, ich erst, weil das hätte nämlich wieder eine Menge Arbeit bereitet. Auch in diesem Zusammenhang möchte ich zwischendurch doch einmal wieder etwas äußern, was ich vor einigen Monaten schon gesagt habe, beziehungsweise wir. Wir bitten euch, wenn ihr uns schreibt, bitte nicht ewig lange Abhandlungen. Wir bekommen tatsächlich täglich hunderte E-Mails. Und wir versuchen, also beantworten können wir die sowieso nicht alle. Und das bitten wir auch zu verstehen. Vieles stellen wir ein davon oder einiges, wenn es uns als sinnvoll erscheint, dass es andere auch interessieren könnte und dass es eine Problematik oder ein Gebiet betrifft, das eben andere auch gerade bearbeiten. Und wir gehen ja hier durch verschiedene Phasen und zu diesen Phasen kommen dann auch immer tatsächlich konzentriert so ganz bestimmte Aussagen und das verstehen wir auch hier unter anderem unter unserem Kanal, nämlich einfach Serviceleistungen, auch Hilfestellungen, gute Ideen von anderen, die wir hier gerne weitergeben.
Ja, das kann ich für mich dann auch gleich sagen an der Stelle und dann kommen wir gleich wieder zum Thema. Ich bekomme sehr viele Mails, die ich wirklich dann nur noch wegdrücken kann. Also wenn ich Mails bekomme, wo mich jemand fragt, ich habe eine Briefmarkensammlung geerbt und ich hätte gerne von Ihnen mal Kontakte zu irgendwelchen Sachverständigen, die bewerten können, da muss ich leider auf Escape drücken und ich denke mal, das wird jeder verstehen können. Und solche Arten an Briefe bekomme ich viel. Ich bin gerne bereit, wenn Menschen konkrete Fragen oder Probleme haben, gerade im finanziellen Bereich, weil sie Angst haben, alles zu verlieren. Viele haben ja gar nichts mehr zu verlieren. Da bin ich gerne bereit, auch im Allgemeinen etwas dazu zu sagen. Aber auch wenn mich jemand anschreibt, dass jemand sagt, beispielsweise, ich möchte unbedingt hier Entscheidungen treffen und ich habe ein Riesenproblem mit meinem Ehepartner und der sieht das alles ganz anders und ist Mainstreamer, könnten Sie mal vielleicht mal über Skype mit meinem Ehepartner sprechen und ihn versuchen zu überzeugen, dass er genau auf meine Linie kommt. Also wenn Sie gemeinsam auf Linie sind, liebe Zuhörer, bin ich gerne bereit, mit Ihnen zu sprechen. Aber diese psychologische Geschichte ist mir dann doch eine Nummer zu groß.
Ja, da habe ich ja schon einiges hier erlebt. Andreas Popp als Eheberater, das übersteigt hier wirklich dann auch alles, was wir so leisten können und auch übrigens, was wir leisten wollen. So, ihr Lieben, Schweden ist offen, bei uns ist alles dicht, schreibt die Bild-Zeitung. Zwei Todeskurven stellen den deutschen Lockdown in Frage. Ja, und die Bild-Zeitung schreibt, seit November ist die BRD dicht. Restaurants, Fitnessstudio, Hotels, Handel, Schulen. Bundeskanzlerin Merkel freute sich Anfang Februar und die Ministerpräsidenten auch, dass diese wörtlich tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung einen deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens bewirkt hätten. Aber die Bild-Zeitung ist sehr kritisch und sagt, eine heikle Frage muss gestellt werden, was hat der Lockdown wirklich gebracht? Denn ausgerechnet Schweden, das auch im Herbst und Winter Schulen, Geschäfte, Gaststätten unter strengen Auflagen offen gelassen hatte, verzeichnet in der zweiten Viruswelle nicht mehr Todesfälle als Deutschland. Und man stellt jetzt diese ganze Strategie wohl an verschiedenen Stellen in Frage, könnte aber auch daran liegen, Andreas, dass man eventuell zu einer völlig neuen Mikrobenpolitik umschwenken möchte.
Naja, also wir hatten ja eine Situation vor einem Jahr, wo keiner einschätzen konnte, wie es war. Und ich erinnere mich an die Zeit genau ziemlich vor einem Jahr, also vielleicht ein bisschen weiter noch davor, also im Februar, als diese Mikrobengeschichte aufkam und die allgemeine Politik das Ganze herunterspielt und sagte, alles überhaupt keine Problematik, das ist nicht mehr als eine normale Grippe. Das sagt übrigens Herr Drosten noch. Das hat mich stutzig gemacht, weil ich immer feststelle, im Allgemeinen komme ich gut damit klar, wenn ich immer das Gegenteil annehme von dem, was offiziell kolportiert wurde. Und habe gesagt, okay, seid vorsichtig, solange wir keine Informationen haben über diese Dinge. Bitte geht davon aus, kauft euch Masken, seid vorsichtig. Da war die Maskenfrage überhaupt noch nicht diskutiert. Da haben wir schon gesagt, besorgt euch welche. Wir wissen nicht, was es ist. Wir sind doch angegriffen worden von vielen der Alternativen, die gesagt haben, das ist eine Show wie Schweinegrippe. Hätte sein können, aber wir wussten es nicht. Wir gehen immer vom Schlimmsten aus und hoffen das Beste. Und dann müssen wir seriös herangehen, haben festgestellt, es hat sich tatsächlich nicht so als gefährlich herausgestellt und mittlerweile ist das Ganze mehr oder weniger widerlegt und wir sehen, mit welchen Bastelarbeiten Statistiken zusammengepuzzelt werden, um noch irgendwelche Strukturen zusammenzubekommen, um dann diesen Shutdown aufrechtzuerhalten. Daraus folgt aus heutiger Sicht, der Shutdown war offensichtlich das Ziel und nicht die Gesundheit. Das ist meine meine persönliche Meinung dazu. Und das Ganze wird dann, wie es die Alternativen sagen, zu einem Verbrechen. Das möchte ich nicht sagen, aber die Alternativen sagen es zu einem Großteil. Aber es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man trotz besseren Wissens immer noch dieselbe Geschichte aufrechterhält. Und jetzt muss ich dabei einen Vorsatz unterstellen. Das ist meine persönliche Meinung dazu, nämlich einen Vorsatz einer kompletten Zerstörung der Wirtschaft, um ein anderes politisches Ziel zu stellen. Da stehen wir jetzt gerade.
Ja, das hatte ja sehr hellsichtig auch Herr Schwab schon in seinem Great Reset Buch Anfang Juli 2020 geäußert. Also der hat das schon alles vorausgesehen. Vorsatz hin, Vorsatz her. Ja, und Epoch Times sagt jetzt, die zitieren dort einen Rechtsexperten und der sagt, die Politik hat inzwischen jedes Maß verloren. Und gleichzeitig wird tatsächlich das vorgestellt, Andreas, was du vor einigen Tagen hier angekündigt hattest, was dir jemand zugetragen hatte, der ja sich da ganz gute Informationen beschafft hat, direkt so mehr oder weniger aus dem Kanzleramt kann man nicht sagen, aber so aus den Krisensitzungen, wenn es um die ganzen Transport-, Logistikfragen, Versorgungsfragen, Lieferkettenengpässe und so weiter geht. Und der hatte ja unter anderem angekündigt, dass jetzt eine neue Strategie gefahren werden würde, weil auch der Widerstand gegen eine Verlängerung des harten Lockdowns immer breiter wird. Und dieser Stufenplan, den das RKI natürlich federführend für die Bundesregierung herausgegeben hat, heißt Control Covid. Wir sind also jetzt auch von Null Covid oder Zero Covid weg zu Control Covid. Und damit, das war ja angekündigt von dir auch, sollte ja mehr oder weniger eine Vermengung und Vermischung nahezu sämtlicher Themen zu der Mikrobe in eins verwurstelt werden, sodass eigentlich am Ende man einen Kompass benötigt, um überhaupt noch irgendetwas zu verstehen, wenn man durch diese Texte und Zahlen durchgeht. Und hier heißt es, das RKI skizziert diesen Stufenplan zur weiteren Vorgehensweise, der nicht mehr vorwiegend auf Inzidenzwerte ausgerichtet ist. Und dieses Papier könne also jetzt für die Politik die Grundlage für einen Einstieg in den Ausstieg aus dem Lockdown geben. Das heißt also, es wird hier groß angekündigt und man sieht es und hört es ja auch überall. Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Merkwürdigerweise kommen damit gleichzeitig Forderungen nach dem EU-Impfpass auf, beziehungsweise das ist ja schon so gut wie beschlossen. Und gleichzeitig kommen jetzt auch wieder die Tracking-Apps. Also das heißt, die Fantastischen Vier übrigens, Smudo hatte sich damit um diese Luca-App gekümmert. Die ganze Zeit offenbar ist das entwickelt worden und jetzt stehen dann wieder sogenannte Prominente da und sagen, hey, ihr könnt bald alles wieder machen, aber ihr müsst natürlich diese App haben. Und andere sagen, hey, ihr sollt wieder in Restaurants gehen, ihr sollt wieder in den Sommerurlaub fahren, aber natürlich nur mit eurem Impfpass. Und das alles scheint in diesem neuen Konzept enthalten zu sein.
Ja, also wir sehen uns hier natürlich bestätigt in der Seriosität unserer Quellen, die wir haben, die uns die Informationen zuspielen. Denn genau das hatten wir schon vor längerer Zeit auch gesagt. Das, was hier hintersteht, ist ein variabler Index, der hier offenbar aufgebaut wird, der nicht überprüfbar ist für die Bevölkerung, sondern wir stehen dann plötzlich da und müssen noch mehr darauf vertrauen als bisher bei RKI und Charité und Herr Drosten oder Herr Wieler dann etwas sagte, dann konnte man ja immer noch erkennen, dass es falsch war, wenn man mitgedacht hatte. Aber wenn man jetzt ganz viele Parameter zusammen verwurstelt in diesen Corona-Index, der jetzt vielleicht No-Covid oder wie auch immer heißt oder was war das, Covid-Control heißt oder Control-Covid, dass man dann mit bestimmten Parametern wie zum Beispiel Impfquote oder sonstige Dinge, die man natürlich niemals überprüfen kann oder Bettenbelegung und so weiter und so fort. Du wolltest noch was sagen?
Ja, das RKI erklärt das hier. Die sagen, an die Stelle eines einheitlichen pauschalen Inzidenzwertes, von dem rücken wir jetzt ab, werden 17 Lebensbereiche, Settings nennt man das hier, die nach Dimensionen der Bedeutung für das Krankheitsgeschehen unterschieden werden. Und die stellen das Infektionsrisiko, den Anteil am gesamten Transmissionsgeschehen, den direkten Public Health Einfluss auf die Schwere der Krankheitsverläufe und die Intensität der Nicht-Covid-Effekte dar, also das Schadenspotenzial abseits der Krankheit selbst. Und das, was ich gerade zitiert habe, das hat mit Sicherheit nur in Fragmenten man verstehen können, weil alles zusammengenommen eigentlich eine sehr schöne, riesengroße Portion Verwirrung ist, die wieder draufgesetzt wird.
Ja, natürlich. Offenbar hat die Politik wirklich Angst, denn die Menschen erkennen sehr deutlich, dass wir wieder zurück auf Schweden, Deutschland, dass die Todesfallraten, dass die Krankheitsraten, die gesamte Situation, ob mit oder ohne Lockdown, völlig gleich läuft und übrigens auch völlig normal gegenüber den Vorjahren. Das heißt, diese gesamte Geschichte ist ja ganz deutlich widerlegt, dass alles, was man eingeschätzt hatte, falsch war mit den gigantischen Folgen, die wir jetzt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man als Politiker nicht besonders gut schläft in einer führenden Position, wenn nämlich die Menschen tatsächlich irgendwann sagen, es ist Schluss. Nehmen wir mal an, es gäbe jetzt eine Untersuchungskommission in irgendeiner Form, die jetzt versuchen würde, dieses gesamte Ding tatsächlich objektiv aufzuklären. Ich glaube, da sieht mancher Politiker sich in seinen furchtbaren Träumen schon in Handschellen irgendwo abgeführt sehen. Und das würde mich auch gar nicht wundern, wenn so etwas mal irgendwann passieren würde. Aus diesem Grunde macht es natürlich Sinn, dass wir mit einem, ich sage mal, einem Test, den man wirklich in Zweifel ziehen kann, mit Zahlen, die permanent verändert wurde, die man ebenfalls in Zweifel ziehen kann. Und wenn man daraus jetzt noch zusammenwurstelt, einen neuen Index, der Control-Covid heißt oder so ähnlich, dass man damit natürlich versucht, eine noch weitere Verwirrung einzubauen. Mal sehen, ob das Spiel aufgeht. Ich bin gespannt.
Ich darf vielleicht mal wieder das Alte Testament zitieren. Mein Lieblingspropheten Jesaja, und der sagt über diese Zeit, über das jüngste Gericht: Beschließt einen Rat und es werde nichts daraus. Beredet euch und es bestehe nicht. Denn hier ist Immanuel, das heißt Gott mit uns. Mit anderen Worten, hier ist Immanuel, das ist ja der erwartete Messias, wenn man die Bibel richtig deutet. Und das ist eben jetzt auch tatsächlich symptomatisch für alles, was in Politik, Wirtschaft und so weiter passiert. Beschließt ein Rat und es werde nichts draus. Also das heißt, nichts kommt mehr zustande, was noch Sinn macht, was logisch ist, aber was vor allem den Menschen hilfreich ist. Und ich will noch mal in diesen Artikel hier von der Epoch Times gehen, die eben das, was jetzt man vorhat in Regierung und RKI, sehr gut darstellen. Also es geht jetzt um den Setting-Ansatz. Wir werden jetzt mit Sicherheit, wenn Frau Merkel am Mittwoch wieder auftritt, da mit ihren ganzen Leuten vor die Presse tritt und neue Maßnahmen verkündet, dann werden wir sinngemäß hören, ja, also das Interesse ist, dass geöffnet wird, dass gelockert wird, dass die Leute wieder in ihr Leben zurückkehren. Es wird wahrscheinlich am Rande über das Impfen gesprochen werden, das wird man jetzt nicht überstrapazieren. Nein, man wird den Fokus setzen auf diesen neuen Setting-Ansatz. Und hier heißt die Überschrift: Der Setting-Ansatz trägt Kritik an pauschalem Inzidenzbezug Rechnung. Also das heißt, diese Inzidenzwerte, die jetzt die letzten Wochen und Monate wichtig waren, von 100 auf 50, von 50 auf 35, dann ging es auf 10 in manchen Gegenden. Jetzt muss der Politiker, der vor die Presse tritt, umdenken. Der muss jetzt schnell auswendig lernen, dass man also Inzidenzwerte jetzt nicht mehr bemühen sollte, sondern jetzt kommt der Setting-Ansatz an die Reihe. Und wir wollen jetzt hier auch kurz darüber sprechen, damit ihr auch alle vorbereitet seid und die Herrschaften Spahn, Söder und Co. versteht, was sie sagen wollen, wenngleich das echt schwierig ist, weil wir ja inzwischen schon gelernt haben, dass bei diesen Nicht-Covid-Effekten also 17 Settings einbezogen werden. Und hier heißt es, der Setting-Ansatz eignet sich als potenzielle Grundlage für zielgerichtete Corona-Maßnahmen, die eine auf die Lebensbereiche bezogene Abwägung von Maßnahmen und Risiken zur Grundlage haben. einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars. Daher, heißt es hier weiter, Entschuldigung, der kleine Zwischensatz von Reinhard May, daher stehen Zusammenkünfte in geschlossenen Räumlichkeiten, Alten- und Pflegeheimen sowie Club und Bars an oberster Stelle. Bei Schulen, Kitas, im öffentlichen Verkehr wird der potenzielle Schaden durch eine Schließung für höher eingestuft als der Nutzen einer solchen, bezogen auf das Krankheitsgeschehen. Bezüglich der Gastronomie werden alle Dimensionen gleichermaßen als moderat eingestuft, ebenso bei Universitäten und Fachhochschulen, was den Regierungen ebenfalls erlauben würde, abzuwägen. Für Betriebe und Unternehmen wird ein umfangreicher Kollateralschaden veranschlagt, die Risiken für die Verbreitung der Seuche hingegen von der jeweiligen hingen von der jeweiligen Branche ab. Im untersten Bereich der Risikoeinstufung rangieren Einzelhandel, Zusammenkünfte im Freien, Hotels, ÖPNV, Fernverkehr und Spielplätze. Dies erhöht die Chance auf zeitnahe und dauerhafte Lockdown-Aufhebungen dort, wo noch solche bestehen. Andreas, ich weiß, dass du sehr intelligent bist. Was hast du verstanden?
Ja, ich habe eines verstanden, dass dieser Teppich des Irrsinns, der hier gewebt wird, immer dicker wird. Das ist der ganze Punkt, der dahinter steht. Ich muss mal wieder ganz kurz darauf zurückkommen. Wir haben keine Wissenschaft mehr, die tatsächlich draußen am Menschen in der Praxis die Daten sammelt und guckt, was passiert, sondern eine isolierte Wissenschaft, die in irgendwelchen theoretischen Modellen, an irgendwelchen PCs sich irgendetwas zusammenbasteln, was mit der Realität längst nichts mehr zu tun hat. Nochmal, wir haben mittlerweile den Vergleich Weißrussland, Schweden und beispielsweise Deutschland, Österreich und so weiter. Da sehen wir rein in der Praxis, dass nichts passiert ist, ob mit oder ohne Lockdown. Die Sterberaten sind gleich, die Todesfallraten sind alle identisch wie in den Jahren zuvor, eher sogar noch rückläufig und so weiter. Es gibt keine besonderen Vorkommnisse. Und zwar mit oder ohne Lockdown. Mit dem Unterschied, dass bei Mid-Lockdown tatsächlich gigantische Schäden verursacht wurden und werden und mittlerweile auch irreversibel sind. Das ist die Situation. Was man jetzt macht, ist, dass man auf diesen falschen Annahmen, die man damals hatte, weitere Ableitungen machen, die aber immer falsch bleiben. Wenn die Annahmen falsch sind, sind auch die die werden immer falscher, immer kurioser. Und man versucht jetzt irgendwie noch die theoretischen Modelle in diesem isolierten Raum der wissenschaftlichen PCs irgendwie noch etwas zusammenzubasteln, damit die vorberechneten Details aufgehen, obwohl die Praxis uns längst bewiesen hat, dass es alles in sich falsch ist. Warum wird nicht einfach Punkt gemacht und wieder die Normalität hergestellt und jetzt angefasst und ein Wiederaufbau in Gang gesetzt? Oder will man das nicht? Und das sind die eigentlichen Fragen, die dahinter stehen. Also ein völliger auch Kontrollverlust der Wissenschaft, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die nämlich nicht mehr weiter wissen und jetzt sich schon Statistiken und Indizes zusammenbasteln müssen, damit sie überhaupt noch eine Berechtigung haben. Also ist unfassbar.
Ich hatte mich öfter gefragt, wieso ich dann bei, also das ist nur meine persönliche Beobachtung, warum ich zum Beispiel bei dem deutschen Bundesgesundheitsminister Spahn oft, während er vor einer Kamera steht, man sieht ja nur noch die Augen, den Rest der Mimik unter diesen FFP2-Masken kann man ja nicht mal mehr erahnen. Also die eignen sich ja wirklich praktisch alles abzudecken. Aber warum das, was man noch sieht, nämlich die Augen, völlige Leere haben? Ich kann mich erinnern, wenn ich früher in der Schule zum Beispiel die Bürgschaft von Schiller auswendig lernen musste, dass ich dann, um das Ganze zu memorieren, vor allem wenn ich dann vor der Klasse das aufsagen musste, wohl meinen Blick in die Leere richtete, weil ich hochkonzentriert war, dass ich das, was ich zu sagen hatte, nicht vergessen möge. Und so erscheint er mir auch oft, übrigens der Herr Söder auch immer öfter, dass so dieses, da bin ich und das Präsente und ich habe euch was zu sagen, was so von mir innen herauskommt, dass ich das immer seltener sehen kann bei irgendwelchen Politikern. Der Herr Lauterbach ist auch so ein Fall, der hat so diesen leeren Blick voll drauf. Der knippert nicht mal mehr mit den Wimpern, sondern der guckt einfach ganz oft stur geradeaus und sagt in einer gewissen Monotonie etwas. Und auch diese Monotonie, die ich bei Herrn Spahn auch öfter jetzt und bei Herrn Söder und bei Frau Merkel sowieso feststelle, zeigt mir, dass die auf irgendetwas äußerst konzentriert sein müssen, nämlich wahrscheinlich nichts Falsches zu sagen. Und wenn ich jetzt also diese Politikänderung, was die Bemessung der Gefährlichkeit der Mikrobe angeht, mir betrachte, dann treten die ja jetzt mit diesem No-Control-Covid oder Control-Covid in ein neues Zeitalter, nämlich die müssen sich jetzt richtig viel draufladen. Übrigens der arme Herr Wieler ja auch, die tun mir ja inzwischen in der Seele leid, was die alles leisten müssen und dann werden sie so beschimpft und der Lauterbach, der hat sogar Morddrohungen, das ist ja alles ganz schrecklich und der Spahn jetzt auch, weil er was sagt, was gar nicht stimmt und da essen geht, Dinner hat und teure Villen verkauft und nicht möchte, dass man darüber redet. Das ist ja alles sehr, sehr anstrengend für diese Leute. Also wirklich. Und jetzt stell dir mal vor, Andreas, ich lese dir jetzt mal vor, was das RKI tun möchte und veröffentlicht hat, um weiterhin Kontrollverlust zu verhindern. Mhm. Also wenn sie Kontrollverlust verhindern wollen, dann geben sie ja zu, dass ein gewisser Kontrollverlust offenbar besteht. Und hier sagen die also Folgendes, das ist auch die Epoch Times zitiert das. Das RKI will mit seinem Ansatz dazu beitragen, dass durch einen differenzierten, evidenzbasierten Ansatz eine ungebremste Infektionsausbreitung und das damit verbundene Risiko eines Kontrollverlustes bei der schrittweisen Deeskalation minimiert und die Notwendigkeit einer raschen Eskalation von Maßnahmen frühzeitig erkannt werden können. Also wenn die das alles lernen müssen, das ist doch schwer. Die müssen ja auch noch regieren.
Ja, das ist, naja, wir sehen, es geht ja tatsächlich nur noch um die Kontrolle über das Volk. Und zwar die Kontrolle darüber, dass die Menschen weiter in einer Art Inhaftierung sind. Denn der Ausschluss der Grundrechte, der ist durchaus mit einer Inhaftierung vergleichbar. Und wir reden von den Grundrechten, sich frei zu bewegen, frei zu entscheiden und frei die Luft zu atmen. Und derjenige, der jetzt in Hamburg, glaube ich, nicht mehr joggt, sondern stehen bleibt, der mittlerweile sich schon verdächtig macht und damit auch schon in Düsseldorf war das Ordnungswidrigkeiten hat oder man nicht mehr auf der Parkbank sitzen darf, wie du mir vorhin erzählt hattest, weil das auch schon, also früher musste man eine Bank überfallen, wenn man verhaftet werden sollte oder bestraft werden sollte. Heute braucht man auf einer Bank sitzen. Also das heißt, wir haben ja mittlerweile Absurdistan schon verlassen. Und das ist das Spannende. Du sprichst von dem jüngsten Gericht. Wir sprechen auch von, und hier kommt Emanuel. Und das ist der wirkliche Punkt, auch den wir sehen, das Licht am Horizont. Der Eingriff findet jetzt statt. Mit Logik und mit Sachverstand lassen sich die Dinge nicht mehr erklären. Und ich kann mir gut vorstellen, die Menschen, die rein auf der logischen, sachverständigen und wissenschaftlichen Ebene unterwegs sind, dass sie verzweifeln. Und ich kann euch, liebe Kollegen, ich kann mich so gut reinversetzen in euch, nur empfehlen.
Wer sind die Kollegen?
Die ehemaligen Kollegen, die ich habe, die eben halt auf der wissenschaftlichen Ebene sind. Ich war selbst auf dieser reinen Ebene des Verstandes und habe nicht erkannt, dass der Verstand ein Werkzeug ist, welches auch eine Führung braucht. Und diese Führung tatsächlich der geistige Teil des Gehirns ist, der verbunden ist mit der Schöpferkraft, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn man tatsächlich den Verstand, nämlich sein Gehirn als Werkzeug, erkennt und wieder dorthin stellt in der Hierarchie in die heilige Ordnung heißt das übersetzt, Hierarchie ist altgriechisch, dass man dann wieder dieses Instrument, diesen Verstand ganz bewusst einsetzen kann, wie ein Hilti-Schlagbohrer, um damit ganz vernünftig Entscheidungen zu treffen. Denn dann versteht man plötzlich auch die Logik der Unlogik, die wir zurzeit haben. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Damit kommt ihr aber nur hin, wenn ich euch immer wieder an diese geistigen Urgesetze erinnere, wie wir es in den, oder ich es auch in den grünen Büchern jetzt im Lichte der Wahrheit von Abdruschin erfahren durfte und damit natürlich die Zusammenhänge ganz anders einordnen kann und dabei auch immer noch gut gelaunt durch den Tag komme. Das ist wichtig, gut gelaunt diese Dinge tatsächlich zu bewerten und auch zu bearbeiten, ohne dabei sich hinunterziehen zu lassen.
Ja, es gibt nicht nur dieses Licht am Horizont, sondern wir haben allen Grund, wirklich zuversichtlich zu sein, dass wir durch das Nadelöhr durchkommen. Wenn wir uns innerlich darauf einstellen, wie du gerade richtig gesagt hast, das heißt, wenn wir uns auch bemühen darum, geistig uns weiterzuentwickeln und eben nicht alleine auf diesem, wie hier auch wieder vorgegeben vom RKI und der Bundesregierung, auf so einer verstandesakrobatisch aufgebauten Architektur zu bewegen, die sowieso wackelig ist und zusammenbrechen muss und wird. Und spätestens dann, wenn eben das passiert, was man praktisch in der finalen Abteilung des jüngsten Gerichtes sieht, nämlich einen wirklichen Zusammenbruch aller Gewerke, ob das die Finanzsysteme sind, die Wirtschaftssysteme, aber übrigens auch Naturereignisse, die dann zunehmend sich hier zeigen werden, dann können wir sagen, und das kann man jetzt schon erkennen, wir haben eigentlich nur eine einzige wirklich wichtige Aufgabe, uns geistig zu entwickeln, uns vorzubereiten auf einen geistigen Sprung, der jetzt nötig ist. Und wir haben noch ein wenig Zeit. Die Betonung liegt auf wenig. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil die Ereignisse sehr schnell gehen. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell gehen wird. Aber diese Zeit sollten wir dringend nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Wie gesagt, indem wir uns zum Beispiel diese Bücher vor die Nase nehmen und demütig lernen, wie die Schöpfung wirklich funktioniert, was der Mensch über zig Jahrtausende und Jahrzehnte und Hunderttausende offenbar nicht erkennen konnte. Ja, und dann gibt es noch einen emeritierten Rechtswissenschaftler, Dietrich Mooswieck von der Universität Freiburg, der greift die Politik heftig an. In der Welt hat er geschrieben, dass die Inzidenzpolitik der Kanzlerin irrational sei und es wäre eine Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie, würden die derzeit geltenden Restriktionen zu einer neuen Normalität werden. Und er warnt davor, die Politik sei dabei, die freiheitliche Verfassungsordnung in ein unfreiheitliches Pandemieregime zu verwandeln. Das in der vergangenen Bund-Länder-Konferenz durch die Absenkung der Inzidenzzahlen kurzerhand der Maßstab für die Verlängerung des Lockdowns verändert worden sei, lasse weitere willkürliche Absenkungen der Inzidenzziele befürchten, um am Ende vielleicht eine Null-Inzidenz zur Voraussetzung für die Rückgabe der Grundrechte machen zu können. Ich glaube, der hat unseren Podcast gehört, der gute Mann. Und er sagt eben auf jeden Fall, die Politik habe jedes Maß verloren in ihrem Corona-Furor. Das Recht auf Leben sei das fundamentalste Grundrecht überhaupt und der Staat müsse es schützen. Die Verfassung verpflichte die Regierung aber nicht, uns um jeden Preis vor dem Tod zu bewahren. Andernfalls müsste ja auch der Autoverkehr verboten werden, weil es dort zu tödlichen Unfällen kommen könnte. Also es gibt immer wieder kritische Stimmen. Wir haben viele kritische Stimmen, nicht nur was das Rechtssystem angeht, sondern auch was die Medizin angeht, was die Epidemiologie, was die Virologie angeht. Aber die Bundesregierung bedient sich nur einiger weniger sogenannter Experten, die, wie du richtig sagst, Andreas, irgendwann die Hauptverantwortung mit dafür tragen werden, wenn alle anderen Wissenschaftler, die noch auf solider Basis gearbeitet haben, mit in diesen Strudel hinabgerissen werden, der Verurteilung, dass die Wissenschaft nichts mehr wert ist. Ja, und dann gibt es ein nächstes Thema, nämlich das Impfen. Das ist ja jetzt, wir reden ja jetzt schon über den EU-Impfpass und es gibt viele Streitfragen, nämlich wer zahlt eigentlich bei Impfschäden? Wir sehen eine ganze Menge von Meldungen über Impfschäden, sowohl bei AstraZeneca, da wohl besonders, aber auch bei BioNTech und Pfizer und Moderna. Und es wird an allen Kanten gewarnt, dass diese mRNA-Impfstoffe nicht genügend ausgetestet seien, dass da viele Jahre hätten ins Land gehen müssen, bis man da einigermaßen hätte sicher sein können. Das ist alles nicht gemacht worden. Es wird jetzt wie verrückt geimpft, während afrikanische Staaten sich ja mehr und mehr da rausziehen. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber Andreas, wer zahlt denn jetzt eigentlich, wenn man betroffen wird?
Na, das Entscheidende ist erst einmal hier die Haftungsfrage zu stellen und vor allem die Beweisfrage zu stellen. Wir unterscheiden ja, wir haben ja in Deutschland das bürgerliche Gesetzbuch. Das ist eines der wirklich großartigsten Gesetze, die es überhaupt gibt auf dieser gesamten Welt. Und da gibt es unter anderem in einem der Bücher das Thema Schuldrecht. Und da unterteilt man in drei Haftungsarten. Einmal die sogenannte Verschuldenshaftung, für diejenigen, die das interessiert, das steht in Paragraph 823 des bürgerlichen Gesetzbuches. Da steht drin, wer anderen vorsätzlich einen Schaden zufügt, ist dafür haftbar, in Kurzform. Aber er muss dann auch der Geschädigte den Nachweis erbringen, dass der andere ihm den Schaden zugefügt hat. Das zweite, die zweite Haftungsart ist die Haftung aus vermutetem Verschulden. Da geht es um bestimmte Dinge wie zum Beispiel Haftung des Aufsichtspflichtigen von Kindern, Haftung von Gebäudebesitzern und so weiter. Da gibt es schon gewisse Gefahren. Bei Kindern zum Beispiel ist eine Gefahr, dass sie mal einen Schaden anrichten können bei einem Nachbarn oder sowas, durch Steine werfen, durch Spielen und so weiter und so fort. Und da unterstellt das Gesetz schon einmal eine vermutete Schuld. Und was jetzt daraus folgt, ist, dass der Geschädigte, der Anspruchsteller, also der den Schaden hat, jetzt nicht mehr beweisen muss, dass der Schädiger Schuld hatte, sondern der Schädiger muss beweisen, dass er unschuldig ist. Das heißt, eine Beweislastumkehr. Und diese Frage der beiden Haftungsarten, Verschuldenshaftung und Haftung aus vermuteten Verschulden, das ist eine ganz wichtige Frage, die hier offenbar nicht wirklich sauber beantwortet wurde. Es gibt übrigens noch eine Gefährdungshaftung, wie zum Beispiel im Straßenverkehrsgesetz in Paragraph 7. Ein Auto stellt zum Beispiel, Paragraph 7 Straßenverkehrsgesetz, stellt eine gewisse Gefahr dar und aus diesem Grunde gibt es eine sogenannte Gefährdungshaftung. Was wir hier haben, ich muss da mal so ein ganz kleines bisschen ausholen, weil das für einige interessant sein könnte. Wir haben hier ja einen Vertrag. Ein Mensch geht ja, wenn er sich impfen lässt, einen Vertrag ein. Es gibt ein Impfangebot und der Patient nimmt dieses Angebot an, ist eine Annahme und hier haben wir eine andere Situation, was nicht ins Schuldrecht gehört, sondern in ein sogenanntes Sachenrecht. Und das bedeutet, auch hier gibt es die unterstellte Schuld, nämlich die Haftung aus vermuteten Verschulden. Das ist die sogenannte Haftung des Erfüllungsgehilfen. Was ich hiermit sagen will, ist Folgendes. Es müsste jetzt geklärt werden, dass der Staat die Unterstellung bekommt, denn der sagt ja und empfiehlt, dass geimpft werden soll. Und da besteht natürlich eine große Gefahr, dass tatsächlich ein Schaden entsteht, denn ich bezweifle, dass die Aufklärung dieser Impfschäden, die auftreten können, ausreichend sind. Denn es gibt ja sogar eine Impfpropaganda und die suggeriert dem Normalbürger, und das dürfte vor jedem Gericht standhalten, dass hier gesagt wird, es kann eigentlich nichts passieren bei dieser Impfung. Wobei der Impfhersteller BioNTech selbst sagt, dass er Tote nicht ausschließen kann, sogar schwerste Impfschäden nicht ausschließen kann. Und denken wir an die Schweinegrippenimpfung, wo heute noch Hunderte von Leute schwerst krank sind und eben in dieser Schlafkrankheit unterliegen, aufgrund dieser Impfschäden, die man nachweisen konnte. Was hier ganz wichtig ist, ist tatsächlich, dass man eine Haftung des aus vermuteten Verschulden ganz klar artikulieren muss. Das heißt, eigentlich muss der Hersteller dafür haften. Das ist der entscheidende Punkt, denn es gibt nämlich eine Produkthaftung. Und wenn der Hersteller das Risiko hat und gibt jetzt jemanden beispielsweise eine solche Impfung als Produkt raus, dann ist er natürlich dafür haftbar. Alleine davon, dass der Staat sagt, er übernimmt dann mehr oder weniger schon die Schuldfrage, ist schon eine heikle Geschichte. Das Problem ist, selbst wenn der Staat übernimmt diese Haftungsfrage und die Geldzahlung, dann müsste natürlich auch der Steuerzahler dafür haften. Und der ist, glaube ich, auch nicht danach gefragt worden, ob er das überhaupt will. Also die gesamte Haftungsfrage ist komplett mehr oder weniger ungelöst und wird hier mehr oder weniger auch im Rahmen des typischen Durchwurstelpragmatismus in dieser gesamten Shutdown-Krise durchgezogen. Also für mich ist das eine Absurdität, die schwer zu verstehen ist.
Also ganz schwierig wird es, wenn es diese Art Impfzwang gibt. Ja. Sie sagen ja immer, Impfpflicht wird es nicht geben, aber du kannst halt dann bestimmte Gebäude nicht mehr betreten, kannst an gewissen wichtigen Einrichtungen des öffentlichen Lebens nicht mehr teilnehmen, bis hin zu vielleicht sogar, du kannst nicht mehr einkaufen gehen ohne deinen Impfpass. So, wenn ich mich also jetzt gezwungen sehe, weil ich jetzt als Bürger nicht mehr mein Leben leben kann, Mich deswegen impfen zu lassen, das ist ja dann schon wie eine Art Impfpflicht, Andreas, dann ist das Thema ja gleich doppelt und dreifach schwer. Es gibt inzwischen eine hohe Zahl von Menschen, die sich nicht mehr impfen lassen wollen. Die tendiert zwischen 40% und 60%, je nach Umfrage. Vielleicht ist sie inzwischen sogar noch höher, wobei in Deutschland wahrscheinlich nicht. Und wenn man also jetzt gezwungen wird, sich impfen zu lassen, was man nicht möchte, weil man kritisch ist mit dem Impfstoff, weil man sagt, da gibt es viele sehr seriöse Wissenschaftler, die sagen, der ist gefährlich, der Impfstoff, und dann einen Impfschaden erleiden. Also ich kann es nicht mehr anders sagen als, boah, da hat man aber ganz großes Karma abzubauen.
Das kommt dazu und das ist auch gar keine Frage mehr der Haftung, denn hier geht es nämlich nicht darum, wer bekommt das Geld, sondern ich zum Beispiel, ich möchte nicht geimpft werden, so einfach. Ich will auch gar keine Schadensersatzforderungen stellen, wenn mir was passiert. Ich möchte für mich selbst entscheiden, das Risiko selbst in Kauf zu nehmen, denn ich halte dieses Risiko für exorbitant gering. Alles, was ich weiß, da reicht mir aus. Das Risiko, dass ich schwere Schäden durch die Krankheit selbst bekomme.
Ach, durch die Krankheit.
Durch die Krankheit selbst. Das Risiko durch diese ganzen Mutationen, all diese Dinge. Ich möchte gern für mich selbst entscheiden, dass ich dieses Risiko für extrem gering einhalte und auch das Risiko eingehen. Ich halte das Risiko selbst für mich im Rahmen einer Impfung für extrem hoch und möchte auch keinen Schadensersatz. Das kann ich umgehen, indem ich mich gar nicht impfen lasse. Und wenn jetzt hier, was wir gehört hatten, in Israel soll es so sein, dass man nicht einmal mehr Lebensmittel einkaufen kann, wenn man nicht geimpft ist. Und das ist ein de facto Impfzwang durch die Hintertür. Das kann man nicht mehr als Impfpflicht, nur unter bestimmten Bedingungen. Es geht hier nicht um ein Konzert. Ich bin bereit, keinen Urlaub mehr zu machen und auch kein Restaurant mehr zu besuchen. Aber ich möchte gerne weiter meine Lebensmittel einkaufen können. Und ich glaube, das geht vielen so. Und ich kann nur jedem empfehlen, der das so sieht, auch ganz klar für sein Recht der Freiheit der eigenen Entscheidung einzustehen. Und zwar auch wenn er geimpft werden möchte, soll er das gerne tun. Aber wer es nicht will, der sollte es auch lassen. Das heißt, hier gilt es natürlich auch einen gewissen Druck im Interesse der Freiheit aufzubauen, denn ansonsten sehe ich wirklich schwarz für die Rechtsstaatlichkeit.
Ja, und damit sind wir auch in Afrika. Da gibt es nämlich eine Menge Covid-Impfstoffe. Das war jetzt kein rassistischer Witz, bitte. Also nicht, warum lachst du?
Also ich glaube, jeder würde darüber lachen, auch wenn er Afrikaner wäre, wenn ich sage, ich sehe schwarz und du sagst, damit sind wir schon in Afrika.
Okay, ja. Also es ist überhaupt kein Witz gewesen, sondern ich bin einfach zum nächsten Thema und das ist nun zufälligerweise Afrika. Ja, du musst dich ja heute hier mit allen Mitteln rechtfertigen, damit du auch politisch korrekt bleibst. Also in Sambia, also wir wissen, dass in Afrika der Widerwille gegen die Impfbemühungen durch das große Pharmakartell, dass da also die Ablehnung sehr groß ist. Und wir haben über Tansania berichtet. Da scheint sich allerdings im Moment leider ein bisschen der Wind zu drehen. Ich weiß nicht, durch welche Maßnahmen eventuell da jetzt doch eine Öffnung zum Thema Impfen kommt. Aber in anderen, Nigeria und so weiter, jetzt auch Sambia nicht, weil es heißt hier bei Wochenblick.at, also das österreichische Portal meldet, dass Sambias vormaliger Vizepräsident Dr. Mumba den Regierungschef Lungu aufgefordert habe, mit den Impfungen für Covid im Land so lange zu warten, bis heimische Wissenschaftler und Ärzte die ausländischen Seren geprüft und analysiert haben. Er sagt wörtlich, wir werden wie Dummköpfe sterben, wenn wir eine Regierung haben, die korrupt ist und nur darauf wartet, von der internationalen Gemeinschaft Geld zu bekommen. Und man wisse eben nicht, ob der Impfstoff, den US-Präsident Biden zum Beispiel erhalten habe, derselbe sei, der in afrikanische Körper komme, sagte er also wörtlich. Er sei ja nicht analysiert worden, als man ihn beiden verabreichte. Man habe seinen Impfstoff nicht mit dem verglichen, den man hier erhalte. Also da ist große Skepsis. Und weiter sagt er, das können die zwar auf CNN sagen, aber Kann man sich dessen sicher sein? Sambia sollte niemals alles akzeptieren, was ins Land kommt, ohne es selbst zu überprüfen. Er selbst, seine Familie, seine Kinder werden sich nicht impfen lassen. Die Impfungen sollten eigentlich im Februar starten in Sambia, stehen aber angeblich noch nicht zur Verfügung. Und weiter heißt es, man müsse jetzt davon ausgehen, dass ein Impfstoff unsicher sei, bis wissenschaftlich das Gegenteil erwiesen ist. Das können aber nicht Amerikaner, Russen oder Europäer für Sambia entscheiden, sondern nur eigene Wissenschaftler und Ärzte. Woher solle Sambia diese nehmen, werde oft gefragt, sagte Herr Mumba. Aber wenn eigene Leute nicht überprüfen können, was man erhalte, dann sollte man besser nicht mit Dingen in Berührung kommen, die von anderen hergestellt werden. Dann könne man nämlich vergiftet werden. Und wir würden alle wie Dummköpfe sterben. Er glaube, dass Sambia die besten Leute habe, denen man zutrauen müsse, die Zusammensetzung des Impfstoffs zu analysieren und sicherzustellen, dass er richtig und für das Volk geeignet sei. Wörtlich, wir mögen arm sein, aber wir sind nicht dumm. Er zitierte dabei Martin Luther King Jr., wenn wir nicht wissen und nicht wissen wollen, was wir essen, was wir in unsere Körper injizieren oder aufnehmen, haben wir keine Souveränität und sind kein Staat.
Ja, also ich weiß nicht, ob man, wenn man jetzt sagt, das halte ich für hochintelligent, was dieser Mensch dort sagt, und für hochintelligent, was da in vielen afrikanischen Staaten offenbar die Runde macht. Und wenn ich damit die wirklich dürftige Intelligenz, die ich rein interpretiere, und die dramatische Manipulation, die der Sambia ehemalige Vizepräsident, glaube ich, war das, sagte über die Dummheit, damit meint er natürlich auch die Weißen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ob ich dann rassistisch gegenüber den Weißen auftrete, aber ich kann das Ganze wirklich nur unterstützen. Denn die Sache ist die, tatsächlich die Fragen zu stellen, ob Herr Joe Biden genau den Impfstoff bekommen hat, den man sagt. Und das Zweite auch, ob es derselbe Impfstoff ist, wie es beispielsweise andere Gruppen bekommen. Wir wissen zum Beispiel, dass verschiedene ethnische Gruppen auf verschiedene Stoffe auch bei Viren unterschiedlich reagieren. Darauf werden sogar biologische Waffen aufgebaut, die auf bestimmte Gruppierungen und ethnische Gruppen abzielen. Also das ist schon wirklich eine hochintelligente Aussage. Eigentlich ganz logisch, aber die Logik ist uns Weißen da abhanden gekommen manchmal.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Frage zwischen Schwarz und Weiß ist. Dann wäre man ja schon wieder bei den weißen alten Männern. Und damit kann ja nicht Herr Drosten oder Herr Söder oder Herr Spahn oder gar Herr Lauterbach gemeint sein. Aber vielleicht dann eben doch, um der Verwirrung den I-Punkt aufzusetzen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz hier auf diese Wochenblick-AT-Meldung kommen. Denn also wir hatten ja darüber berichtet, Tansanias Präsident hatte ja dann auch Papayas oder Ziegen mit diesem PCR-Test beglückt und die waren alle positiv getestet worden und da gab es eine Menge Rummel. Es ist noch nicht genau zu sagen, was da jetzt im Moment passiert, aber da scheint massiv Einfluss von Seiten der Pharma-Ebenen genommen zu werden. Also man kann da nur vermuten, ist ja immer alles eine Frage des Preises, aber das ist natürlich keine gesicherte Erkenntnis. Aber Afrika an sich läuft da eh aus dem Ruder, weil wir erfahren zwar so in den Medien eine ganze Menge, was in Amerika passiert, in anderen Ländern, aber über Afrika hören wir in den Mainstream-Medien irgendwie sehr wenig, außer dass der Entwicklungsminister Herr Müller sich zwischendurch äußert und sagt, da wird es noch ganz, ganz schwierig werden und da werden ganz viele Leute sterben. Millionen hatte er, glaube ich, neulich mal gesagt. Aber gesicherte Zahlen gibt es natürlich überhaupt keine einzige. Und andere afrikanische Länder haben auch sich geäußert und lehnen die von dieser Impfallianz Gavi gemeinsam mit der WHO fixierte Zuteilung von Covid-19-Impfstoffen ab. Und das sind Burundi, Eritrea, Madagaskar. Übrigens Gavi, Impfallianz, ganz emphatisch unterstützt von Frau von der Leyen von der EU, die damals, als die Gavi-Allianz mit der EU zusammengegangen ist, vor einigen Monaten, ja, Bill Gates, der hohe Summen, Millionen über Millionen bei Gavi investiert hat, kann auch sein, dass es schon Milliarden sind, die Bill Gates ja als Führer bezeichnet hat, also als Global Leader sozusagen. Aber nochmal auf Afrika, also Madagaskar. Ich kann mich erinnern, dass der madagassische Präsident gesprochen hat über Artemisia. Das ist also dieses einjährige Beifußkraut. Das benutzt man in Madagaskar als die einheimische Medizin. Das mache ich jetzt aus dem Kopf. Das kannst du gar nicht auf dem Papier hier finden, Andreas. Und die machen daraus eine Art Anti-Covid-Sirup, der nach traditioneller Methode eben aus diesen Kräutern hergestellt wird. Und Boliviens Senat hat jetzt ein Gesetz genehmigt zur Ausarbeitung, zur Kommerzialisierung und Verwendung von Chlordioxidlösung zur Behandlung von Covid-19. Wir hatten das gestern auch schon mal eingestellt, dieses CDL, dieses Chlordioxid. Und das findet inzwischen Anwendung in einigen süd- und mittelamerikanischen Staaten, also gerade gegen die Mikrobe. In Afrika sind übrigens da auch Bestrebungen im Gang. In der Türkei wird Chlordioxid bereits seit längerem gegen alle möglichen Infektionen zum Einsatz gebracht. Immer mehr Staaten, die von Covid betroffen sind, interessieren sich jetzt für diese Therapie, während natürlich in Deutschland, Schweiz, in der EU weiterhin über den Einsatz von Chlordioxid schlecht gesprochen wird in den Medien. Also das wird irgendwie als Teufelzeug, Hexenzeug dargestellt. Also es sind richtige Hetzkampagnen, die dagegen gefahren werden. Und Chlordioxid ist übrigens nicht zu verwechseln mit MMS. Das meinen ja manche Menschen, dass das ein und dasselbe sei. Während MMS im sauren pH-Bereich liegt, also bei 2,5 bis 3, ist dies CDL fast pH-neutral und liegt bei 5,5 bis 7. Also ist damit sehr viel verträglicher, kann in viel höheren Dosierungen gut vertragen werden. Was ist CDL? Es besteht aus entmineralisiertem Wasser, in welchem das destillierte Gas von Natriumchlorid, nicht zu verwechseln mit Natriumchlorid NaCl, also dem Kochsalz, gebunden wird. Und CDL eliminiert durch Oxidation Viren, Bakterien, einzellige und kleine Parasiten, Sporen, Mikroben, manche Pilz- und Wurmarten. Und anschließend zerfällt Chlordioxid in Wasser, Sauerstoff und eine winzige Menge Salz. Und es ist genauso unschädlich für Menschen wie für alles andere. Es ist genauso unschädlich wie auch gewöhnliches Kochsalz. Und man darf Chlordioxid-Anwendungen nicht mit einer Chlorierung verwechseln. Die wäre nämlich schädlich. Chlordioxid wird seit über 100 Jahren in der Lebensmittelindustrie als bakterizides Entkeimungsmittel benutzt. Ja, du hast, glaube ich, auch schon mal Erfahrung damit gesammelt.
Ja, eine großartige Erfahrung vor vielen Jahren, als ich noch in meiner unternehmerischen Eigenschaft unterwegs war. Da war ich da mal irgendwann in der Schweiz und ich bekam etwas ganz Spannendes. Das klingt ein bisschen eklig, eine Mundhöhlenentzündung. Sowas habe ich in meinem Leben nie gehabt, auch nie wieder gehabt. Das heißt, mein Gaumen, der war plötzlich entzündet, der war ganz wund, das fühlte sich ganz furchtbar an und es wurde immer schlimmer und ich musste dann zu einem Notarzt, weil ich merkte, das ging einfach nicht mehr dort in der Schweiz und ich war dann dort und der hat mir dann eine spezielle Creme, so eine Salbe empfohlen. Das ist ja gar nicht so ganz einfach, weil der Gaumen ja nicht trocken ist, dass eine Salbe überhaupt hält. Das ist so ein Klebematerial. Ich habe damit gearbeitet, rumgewurstelt, rumgedoktert, wie man heute so schön sagt, und habe versucht, dieses Ding wegzubekommen. Aber es ging einfach nicht weg und es wurde immer noch schlimmer über Tage. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland in mein Unternehmen und dann bin ich in meine Rechtsabteilung gegangen, weil ich da was zu tun hatte. Ich konnte nicht so gut sprechen wegen dieser Geschichte. Und mein Hausanwalt sagte dann zu mir, hast du schon mal dieses CDL genommen? Da habe ich das erste Mal gehört und ich habe gesagt, was ist das? Da hat er mir das erklärt grob. Da hat er gesagt, ich habe immer was dabei, ich zeige dir das mal. Und da hat er mir was angemischt, so eine Mundspülung. Und ich habe dann mit der Mundspülung dieses CDL einmal genutzt und einfach in den Mund gehalten. Und ich war wirklich völlig überrascht, weil ich hatte schon fast aufgegeben. So eklig war das Ganze. Und ein paar Stunden später spürte ich sofort, wie es besser wurde. Abends konnte ich wieder ganz normal essen und am nächsten Tag war das Ganze weg, womit ich mich vorher schon eine Woche rumgequält hatte. Also ich habe da wirklich hervorragende Erfahrungen mitgemacht und habe mittlerweile auch immer etwas zu Hause.
Ja, wir haben das ja auch zu Hause. Also ich will jetzt auch hier nicht die Werbetrommel unbedingt rühren, aber man sollte sich mal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Da gibt es auch viel im Internet zu lesen. Ich habe jetzt hier auch von einer Webseite Fit und Heil aus der Schweiz. Das habe ich mal aufgemacht. Da heißt es zum Beispiel, Chlordioxid ist ein Oxidans, das schon nach wenigen Minuten alle schädlichen pathogenen Bakterien, Viren, Parasiten, Würmer, Pilze im Menschen abtötet und auf natürlichem Wege aus dem Körper transportiert. Chlordioxid überwindet auch die Blut-Hirn-Schranke und kann somit auch dort Parasiten, Viren, Pilze, Bakterien und Schwermetalle erreichen, oxidieren und ausscheiden. Chlordioxid bleibt im Körper nicht länger als 12 Stunden aktiv. Danach zerfällt es zu Tafelsalz und ungeladenem Sauerstoff. Ja, ist gut für ein gesundes Immunsystem. Es ist übrigens, und das war ein Tipp, den wir eingestellt hatten, eine richtig gute Idee oder sagen wir mal keine schlechte Idee, wenn man davon auch immer ein bisschen verdünnt natürlich dabei hat oder einfach so dabei hat und es verdünnen kann. Wenn man nämlich getestet werden muss, einfach vorher den Mund damit ausspülen und gurgeln, tief in den Hals hineingurgeln, dann hat man nämlich eine Menge schon mal abgetötet und kann da leichter jeden Test bestehen.
Also meine Erfahrungen zeigen auf jeden Fall, ich nehme es schon seit vielen Jahren immer wieder mal zu bestimmten Situationen, dass es nicht schädigt. Und wenn man es zum Beispiel auch einfach durch die Nase mal wirklich reinzieht, wenn man duscht und so ein bisschen in die Hand davon rein, dann ist wirklich mehr oder weniger das gesamte Ohrleitungssystem mal wieder richtig durch rohrfrei sauber gemacht worden, aber das Ganze tatsächlich auch biologisch aus meiner Sicht super abbaubar. Also nun ist das, wir dürfen hier keine medizinische Ratschläge geben, aber ich kann über mich reden und ich habe es gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das gut vorstellen, dass damit der Test wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat, da noch was Positives nachzuweisen. Es sei denn, durch die normale Fehlerquote wird er ja, wie gesagt, selbst bei Papaya nachweisen oder bei sonstigen oder anderen oder sonstigen Dingen.
Ziegen.
Und bei Ziegen, dass sie auch alle daran erkrankt sind, an dem Virus oder an den Mutationen. Naja.
Wie heißt das so schön bei Risiken und Nebenwirkungen? Ich habe das schon vergessen, ich lebe nicht mehr in Deutschland. Konsultieren, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Genau, das ist immer natürlich dazu gesagt. Also bitte nicht, wenn ihr schwer krank seid oder eine richtige Krankheit habt, bitte dann nicht rumlaborieren. Aber wenn man eine Erkältung hat, kann man mit dem Zeug gurgeln. Es hilft immer, das steht bei uns auch immer bereit für solche Fälle. Und es eignet sich noch für viel mehr. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch nur über diese derzeitige Mikrobensituation und das CDL sprechen. Wie gesagt, dass einige Länder ihre medizinischen Berater damit beauftragt haben, das zu prüfen. Und zum Teil kommt es da schon zum Einsatz. Ja, und währenddessen versucht die Pharmawelt, die Welt, die ganze Erde weiter durchzuimpfen. Und es gibt doch große Probleme mit AstraZeneca, diesem Impfstoff. Frankreich fährt da auch jetzt die Impfungen zurück. In Südafrika ist das schon passiert. In Schweden, auch in Deutschland, wegen unerwünschter Nebenwirkungen, wurde auch in Deutschland das Impfszenario zurückgeschraubt, zum Teil auch gestoppt. Und wie gesagt, jetzt auch in Frankreich. Dort mussten nämlich Mitarbeiter in Krankenhäusern reihenweise nach der Impfung in den Krankenstand gehen. Dort herrscht ziemlich akuter Personalmangel, weil die geimpft wurden. Und das Personal verweigert jetzt vielfach die Impfung. 20% der geimpften Gesundheitsmitarbeiter sind arbeitsunfähig, heißt es. Und in der Universitätsklinik von Brest in der Bretagne waren es sogar bis 25%. Das Hygiene- und Sicherheitskomitee des Spitals in der Dordogne berichtet, dass 40-70% der Menschen nach der Impfung schwere Nebenwirkungen hatten. Also das muss man sich mal vorstellen, das muss man den Leuten irgendwie beibringen, dass sie sich impfen lassen sollen, um dann zu diesen 40-70% zu gehören, die echte Probleme haben.
Ja, irgendwie kommt es mir so vor, dass wir jetzt die Kranken haben, die wir bei Corona längst haben sollten oder hätten haben können, wie es uns immer wieder gesagt wurde. Aber jetzt sind sie eben halt die Impfgeschädigten, die da irgendwie bei rauskommen. Ja, also ich habe mich gerade mit einem Arzt auseinandergesetzt aus Berlin, mit dem ich gesprochen hatte, der mir auch erzählt hatte über ein Innungsmitglied eines Ärzteverbandes international, der gesagt hatte, dass da wirklich extreme Schwierigkeiten sind durch den Impfstoff und deren Nebenwirkungen, während auf der anderen Seite viele Patienten sogar, die heilbar wären mit schweren Krankheiten wie Krebs und Herzkrankheiten, sterben müssen, weil kein medizinisches Personal da ist, um sich um diese wirklich heilbaren Krankheiten zu kümmern, wenn sie denn heilbar sind oder zumindest regelbar. Und das wäre für sie wirklich erschreckend. Und er hat mir das ganz deutlich und aufgebracht erklärt, weil es eben so aus erster Hand war, nicht vom Hörensagen, sondern von einem Funktionär dieser Innung. Und das ist dann schon erschreckend. Und man kann sich wirklich nur wundern, wie viele Menschen einfach noch schlafen.
Ja, und um der Skepsis gegen den AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland zu begegnen, hat sich jetzt ein führender Immunologe, der heißt nämlich Carsten Watzel und ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der hat sich dafür ausgesprochen, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU live im Fernsehen mit AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen soll. Das hat er in einem BBC-Interview gesagt, gestern, am Sonntag. Und er sagte, es sei bereits abzusehen, dass die Ständige Impfkommission das Vakzin auch für die über 65-Jährigen empfehlen werde. Wenn Angela Merkel zu diesem Zeitpunkt ins Live-Fernsehen gehen würde und mit dem Impfstoff geimpft würde, wäre das natürlich großartig. Ja, Andreas, also Sie brauchen diese Werbung, damit die Leute, aber jetzt möchte ich mich doch diesem sambischen Ex-Vizepräsidenten anschließen, der gesagt hat, ja, was weiß denn ich, was diesen Politikern gespritzt wird und was wir dann bekommen?
Ja, so würde ich es auch sehen. Also mittlerweile ist das Misstrauen ja auch aufgrund dieser gesamten Fehlhandlungen der unmittelbaren jüngsten Vergangenheit und damit meine ich eigentlich die letzten 5-6 Jahre in extremer Form, wo man wirklich sieht, dass es wirklich nicht mehr zu beschreiben ist, was an Fehlleistungen stattfindet. Grenzschließungen an der Stelle, wo sie eigentlich offen sein müssten und Grenzöffnen, wenn sie eigentlich geschlossen sein sollten. Also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich im Interesse des Landes sinnvoll wäre, wurde gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und die meisten wahrscheinlich auch, die kritisch sind, die würden sich nicht davon überzeugen lassen, wenn Frau Merkel eine klare Flüssigkeit injiziert bekommt und man nicht sicher sein kann, ob es eine Kochsalzlösung ist oder sonst irgendwas. Also ich würde nicht mehr dran glauben.
Die Daniela Katzenberger, die kennst du, ne?
Ja, ja, ganz, ganz wichtig, natürlich kennt man doch.
Ja, die lässt sich nicht impfen. Die hat jetzt so ein Video veröffentlicht und da sagt sie, nee, das ist ihr alles nicht erforscht genug und so. Also sie will das nicht.
Ja, und das ist auch gut so, dass prominente Menschen so etwas tun. Auch vorsichtig, sie hat es auch nicht unvernünftig gemacht und gesagt, was sie denkt. Man hat ihr deutlich angespürt, dass ihre Gedanken offenbar anders sind, noch viel stärker sind als das, was sie gesagt hatte. Aber wenn man alleine auf dem Level sich vielleicht daran ein Vorbild nehmen würde und seine Kritik und seine Unsicherheit mal deutlich artikuliert und sagt, also ich bin mir da wirklich nicht sicher. Das ist ja nun wirklich ein Mindestmaß, was man verlangen kann. Stattdessen finden wir die Niederecken dieser Welt, die sich hinstellen und sagen, also alles, was sich kritisch äußert, ist rechtsextrem und so weiter. Also das sind dann natürlich dann genau die falschen Signale aus meiner Sicht.
Ja, und wir bekommen immer, wie bitte?
Niedecken heißt der, glaube ich, nicht Niederecken.
Ja, Wolfgang Niedecken. Mir war es egal, wie du sagst. Ich fand den mal toll, den Bab-Gitarristen, Bandleader, Wolfgang Niedecken. Aber so etwas von gemainstreamt, ja. Wir bekommen jetzt immer mehr Post, Andreas, von Menschen, die ausgewandert sind oder auswandern wollen. Also zum Beispiel hier auch ein Ehepaar, das ich kenne, die sind jetzt nach Mexiko ausgewandert. Das sind Piloten gewesen und die haben gesagt, also in Deutschland bleiben wir nicht. Wir genießen jetzt die Freiheit in Mexiko. Die haben übrigens ein Haus hier in Nova Scotia und sagen, solange wir noch nicht rein können, bleiben wir in Mexiko und dann kommen wir also nach Nova Scotia. Andere schreiben, hier habe ich ein Schreiben bekommen von einem Familienvater mit 4 Kindern und er sagt, er hat viel Radio gehört, weil er unterwegs war mit dem Auto und er kann diese Propaganda im Radio nicht mehr ertragen. Nur noch digitaler Impfpass ist das große Thema. Er sagt, wir wohnen in Kerpen bei Köln. Im Nachbarkreis Düren sind an den Grundschulen schon Infoschreiben verteilt worden, dass die Eltern die Einverständniserklärung für Schnelltests an der Schule abgeben sollen. Das sei freiwillig. Aber sei doch ein Widerspruch in sich, dass das bitte bald passieren sollte. Und es wird um jede maskenfreie Minute für die Kinder an den Grundschulen gekämpft. Es wird gefochten. Manche Länder, manche Lehrer machten deutlich, dass sie lediglich Befehle von oben ausführen müssten und eigentlich genauso denken. Und er sagt, was können wir denn tun? Wir wollen hier nicht mehr bleiben. Uns wird das hier alles viel zu diktatorisch. Und dann schreibt er, manchmal habe ich das Gefühl, dass es einfach zu spät ist. Wir sind hier in Deutschland gefangen. Die Schulen halten starr an der Schulpräsenzpflicht in NRW fest. Das Schulamt sagt, es muss sich an die Vorgaben von oben halten. Warum dürfen die Kinder nicht einfach zu Hause lernen? Und dann schreibt er, wir sind komplett verzweifelt. Wir haben kein Geld auf der hohen Kante, um auszuwandern. Und selbst da bleibt ja dann die Frage, wohin? Niederlande, Österreich, was sollen wir tun?
Ja, das ist in der Tat wirklich schwer zu beantworten, weil wir haben tatsächlich eine Situation, dass wir uns nicht vor einem Crash befinden, auch nicht nach einem Crash, sondern mittendrin, egal in welcher Phase er sich jetzt gerade befindet. Und ein Sprichwort sagt unter den Feldherren, wechsle niemals die Pferde in einem Fluss. Die Leute, die mich vor 2 Jahren angeschrieben haben, vor 3 Jahren, denen habe ich dann zum Beispiel ohne weiteres gesagt, wie man auswandern kann. Die sind dann auch zum Teil ausgewandert, die haben alles hinter sich, sind permanent resident und haben kein Problem. Wer jetzt aber diesen Zeitpunkt verpasst hat, der muss sich tatsächlich, ich bin da sehr hart, auch sagen, okay, ich habe es vergeigt, jetzt muss man mit anderen Mitteln arbeiten, als einfach mit einem wilden Aktionismus und zu sagen, ich will jetzt hier raus, ich will jetzt hier weg. Ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte gerne Europa und diese starke Bevölkerung, die dort ist, natürlich die sehr dichte Bevölkerung verlassen und möchte mich gern sichern in einem anderen Land, in einem anderen Erdteil im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wenn man jetzt unter normalen Bedingungen die ganzen Sachen überprüft, ist das eine ganz andere Situation als unter diesen Notbedingungen. Wer heute gehen will, braucht tatsächlich auch ein gewisses Vermögen und wer das nicht kann, der muss einfach wissen, dass es schwierig ist. Ich glaube nicht, dass man in Europa die großen Möglichkeiten findet als Alternativen, sondern die findet man überall, wenn auf dem Lande, egal in welchem Land man sich befindet. Also ich habe viele Anfragen zur Zeit von Schweizern, die weg wollen, weil auch in der Schweiz die Problematik mittlerweile exorbitant groß geworden ist. Das sagen viele. Wir haben ja gesehen, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer Auswanderungsquoten hatten von 600 bis 650.000, die dann da waren pro Jahr, die ausgewandert sind. Heute mittlerweile hat sich diese Quote erhöht auf 1,3 Millionen, die auswandern pro Jahr. Und das ist auch ungebrochen, natürlich jetzt in dem letzten Jahr nicht, weil man eben halt das Ganze dicht gemacht hatte. Das ist natürlich ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist die Auswanderung nicht von der Hand zu weisen, aber nur dann, wenn man tatsächlich über ein paar Mittel verfügt und sich auch leisten kann, eine Vorbereitung, nämlich dann, wenn sich ein Zeitfenster wieder öffnet, wie auch immer das ist, aber jetzt nicht ad hoc einfach irgendwo hin und dann plötzlich vor Null zu stehen. Man kann sich zurzeit vielleicht besser im Rahmen der bestehenden Krise zu Hause vorbereiten, als unkontrolliert auszuwandern. Wenn man über Vermögen verfügt, kann man sehr wohl sich zum Beispiel Grund und Boden schon einmal vorbereiten, dass man weiß, wo man überhaupt hin will. Das heißt, schon mal einen Pflock einschlagen. Wir sind ja hier nach Kanada gegangen. Viele fragen mich auch danach, wie man hier reinkommt. Im Moment nicht, obwohl Kanada trotz alledem sagt, dass wir gerade aktuell zwischen 2021 und 2031 jährlich 400.000 bis 420.000 Einwanderer aufnehmen wollen hier in Kanada. Auch das ist so, das entspricht also 1% der kanadischen Bevölkerung. Auch Kanada ist sehr stark überaltert und die wollen tatsächlich auch dort etwas tun. Aber im Moment sind die Grenzen trotz alledem dicht. Deshalb ist es wichtig, sich in Ruhe vorzubereiten. Es gibt auch heute noch Ausnahmen, dass Menschen tatsächlich reinkommen können.
Also ich kenne alleine zwei Paare, die kennen wir beide persönlich. Die haben im Februar letzten Jahres, waren die noch hier und dann haben die beschlossen, irgendwie, wir wollen auswandern. Und die sind beide Paare sind jetzt eingewandert. Die haben halt gewisse Vorbedingungen erfüllt. Das ist zum Beispiel ein Studium, entweder an einem, das sind also auch zum Teil junge Leute, ein Studium an einer Universität, wo man dann angenommen wird. Zum Teil ist es auch so, dass man den richtigen Beruf haben muss oder die richtige Firma haben muss. Also man muss sich da einfach auch mal vielleicht beim Immigration Office von Kanada informieren. Da gibt es wirklich die CIC-Seite, CIC. Da kann man die ganzen Einwanderungsprogramme abrufen. Und dann gibt es auch gute Einwandereranwälte. Also wenn man sowas machen möchte und gewisse Voraussetzungen erfüllt, ist das ohne weiteres auch in den Zeiten der Mikrobe möglich.
Richtig, und das müssen gar keine Universitätsstudien sein, sondern das können auch College-Studien sein. Das sind also durchaus auch Personen, die 40 erreicht haben und dann sagen, ich möchte jetzt gerne eine Weiterbildungsmaßnahme machen. Wichtig ist nach wie vor immer noch die finanziellen Mittel auch dafür zu haben, um sich dann einen solchen Studienplatz an einem College leisten zu können. Und die zweite Möglichkeit ist tatsächlich für Unternehmer, diejenigen, die Unternehmen haben, am besten eigenes Unternehmen haben, die sich leisten können, zum Beispiel ein zweites Unternehmen in einem anderen Land wie Kanada zu eröffnen und sich selbst dann dort abzustellen als derjenige, der das Unternehmen dann neu aufbaut. Es gibt dort Möglichkeiten. Wichtig sind eben halt ein paar finanzielle Grundlagen und das sind die entscheidenden Faktoren. Ich führe viele Gespräche auf Anfragen da mit einigen Menschen darüber und kann dann was dazu sagen. Aber mal eben rüberfliegen und jetzt alles zu regeln geht nicht. Der Zeitpunkt ist schlichtweg verpasst. Man muss das sehr kontrolliert angehen, aber mit einer vernünftigen Strategie lässt sich für die Zukunft aus meiner Sicht auch heute noch einiges planen.
Ja, das hast du richtig gesagt, Andreas. Wir haben anderthalb Stunden um. Ich hätte noch ein paar Themen gehabt, aber wir sind heute ein bisschen ausgeschweift. Wir haben heute ein bisschen es laufen lassen.
Ja, aber das tut auch mal ganz gut. Wir werden am Mittwoch, denke ich, auch noch mal zum Thema, das möchte ich ankündigen, weil es heißt, der Goldpreis bricht zusammen und so weiter. Dazu möchte ich noch ein paar Informationen geben am Mittwoch, wie sich momentan die Inflation, Deflation, Stagflationssituation verhält, weil momentan doch sehr viel Unsicherheiten da sind, die von allen Seiten kolportiert werden, dass ich da noch ein bisschen Grundlage reinbringe aus meiner Sicht.
Ja. Ich danke dir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns heute Abend beim Abendgebet. Da lesen wir weiter aus dem spannenden Buch Die blaue Insel, wo ein Titanic-Passagier, der natürlich auch ertrunken ist, aus dem Jenseits seiner Tochter seine Reise ins Jenseits und durchs Jenseits schildert. Übrigens, darüber werde ich heute Nachmittag auch mal sprechen. Wir waren hier auf dem Friedhof in Halifax, denn hier vor Nova Scotias Küste ist die Titanic untergegangen.
Ja, nicht ganz vor Nova Scotia Küste, ist ungefähr 350 Meilen entfernt und das Richtung Norden, denn so weit sind wir nicht, denn wir haben hier zum Beispiel keine Eisberge hier direkt. Aber es ist richtig so, also ich muss ehrlich sagen, diese anderthalb Stunden sind ja wie im Flug vergangen heute, fand ich.
Ja, du warst so unterhaltsam.
Ja, ich bin immer ganz überrascht. Nee, es macht wirklich Spaß, es ist großartig. Jetzt freue ich mich auf unseren tollen Kaffee, den wir jetzt genießen werden und genießen den Tag.
Ich stelle gerade noch eine Meldung ein, nur dass du es weißt, Andreas. Der ehemalige französische Präsident Sarkozy ist verurteilt worden zu einer Haftstrafe von 3 Jahren, wovon 2 zur Bewährung ausgesetzt werden und dies eine Jahr ihm eventuell eine Fußfessel und Hausarrest erlaubt werden. Und wegen Korruption verurteilt. Und Herr Chirac ist ja auch für 2 Jahre Haft verurteilt worden. Spannend, was da passiert.
Ja, die Vorbilder in der Politik, da ist noch Optimierungsbedarf.
Ich freue mich auf den Kaffee. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.